Herzlich willkommen hier in der Dompropstei. Ich bin sehr froh, dass Sie alle heute Abend hier sein können und wollen zu unserem ersten Pop-Up-Podium. Das Pop-Up-Podium poppt in Bozen an ungewöhnlichen Orten auf. Wir sind heute Abend hier in dieser Propstei und gucken Sie sich das mal an, wie herrlich das ist. Das ist eine einzige Inszenierung, die theatralischer eigentlich gar nicht sein kann. Und so sind wir alle Menschen von Grund auf eigentlich geprägt durch Inszenierung, durch Philosophie, durch Theologie natürlich auch. Und eigentlich ist es jetzt heute Abend so ein Begleitprogramm, was auf die Guten von Rebecca Tischeldorf, das ist unsere Autorin, die ist heute Abend auch da, hinweisen soll so ein bisschen. Aber es geht viel weiter darüber hinaus. Also es soll eigentlich ein Begleitprogramm sein, was nochmal den Kopf öffnet in philosophischer Weise und nochmal ganz andere Beweggründe für solche Stücke aufmachen soll. Und deswegen haben wir Marco Russo heute Abend auch hier. Das ist ein Philosoph, der hier aus Leifers ist, gebürtig. Und jetzt in Innsbruck lebt und arbeitet, aber auch öfters hier tätig ist als Moderator. Ich habe schon die Freude gehabt, mit ihm bei Dorian Green vom Stabile auch bei einer Podiumsdiskussion dabei zu sein. Und wir fanden es spannend, einfach sowas mal zu machen. Wir holen die Rebecca Kricheldorf, die auch Romane schreibt, die eine tolle Theaterautorin ist, die eigentlich so für mich so diese Position Komik als Waffe irgendwie bei uns gesettet hat im deutschsprachigen Raum, was ich prima finde, weil es ist so wie so eine Bewegung, die sich unter uns, ich bin Dramaturg, ich bin Daniel Theuring übrigens, aber ich möchte mich gar nicht hin, aber also als Dramaturg muss ich sagen, es ist sowas, was mich beschäftigt und was ich eben, was kann man mit Komik alles machen, was kann man politisch erzählen, dass es an uns rangeht. Bei den Guten geht es nochmal ein bisschen um was anderes, da geht es darum, dass wir diese Kardinaltugenden haben. Ich sag's mal so, wenn ich Ihnen jetzt den Spiegel vorhalten würde, wären Sie vielleicht schnell beleidigt oder würden es nicht so an sich ranlassen oder würden es überhören. Aber wenn so eine Kardinaltugend vor dir steht, so eine Personifikation, die kann einiges sagen. Und der hören wir auch zu, weil das ist dann die Gerechtigkeit, oder? Das ist also diese vier Instanzen, die da sind, denen glauben wir und denen hören wir erstmal zu. So ist die ganze Bibel gestrickt, das wissen wir auch. Es sind Geschichten, die uns erzählt werden, es sind Metaphern, die heute wieder leider missbraucht werden im Populismus, auf falsche Art und Weise, aber so sind wir eben geprägt in unserem Leben. Und deswegen haben wir dieses Stück auch bei uns, wird am 18. Januar übrigens Premiere haben im Studio. Aber davon gehen wir jetzt weg. Sie kommen natürlich am 18.01., das versprechen Sie mir bitte. Aber für heute Abend ist es tatsächlich so, dass wir uns mal überlegt haben, wie ist denn das im heutigen Zeitgeist mit der Philosophie? Wie ist es mit dieser Ikonografie der Kardinaltugenden? Kennen wir die denn noch so richtig? Wie ist es mit der, haben Sie Begriff von, sind Philosophen unter uns vielleicht? So, da fängt es schon an, interessant zu werden.
Ich könnte sie dir auch nicht aufzählen.
Wie ist es im Gespräch mit einer zeitgenössischen Autorin, mit einem Philosophen, was können wir da alles noch erleben? Und Sie haben alle so eine Karte bekommen. Ja, sonst habe ich noch welche. Und einen Stift. Wenn die Fragen aufpoppen im Pop-Up-Podium, ja, dann schreiben Sie es sofort auf und nachher werden wir einfach eingesammelt und wir werden es den beiden geben und sie werden es versuchen zu beantworten. Also so schwierig wie möglich machen, sodass die beiden auch was zu arbeiten haben. Dann schauen wir, oder Sie können aber auch am Ende so Fragen stellen, wenn Sie einfach sagen, das hat mich jetzt so interessiert oder bewegt. Oder Sie können auch sagen, wie toll Sie das fanden. Wenn Sie es nicht so toll fanden, dann gehen Sie heim und schweigen einfach für immer. Aber irgendwie so in die Richtung wollen wir das heute Abend hier machen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt schon ganz viel Zeit verbraucht und verschwendet und ich möchte Ihnen nicht diesen Genuss heute Abend hier verwehren zwischen den beiden. Ich bin schon ganz gespannt. Ich Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr könnt auch streiten. Ja, ich bin gespannt. Viel Spaß. Vielen Dank.
Danke.
Ja, so, danke,
vielen
Daniel.
Dank noch der Propstei hier, dem Bernhard Holzer, dass wir hier sein dürfen. Ich glaube, er hört's.
Ja, wunderschönen Abend meinerseits. Wie schon vorhin erwähnt, ich wähne mich oft gern Philosoph. Ich bin zwar, habe zwar Philosophie studiert, Bücher habe ich zwar keine geschrieben. Ja, aber es liegt dann an Ihnen zu urteilen, wie philosophisch oder weniger philosophisch der heutige Abend war. Liebe Rebecca, es freut mich sehr, dich heute hier zu haben, mit dir ins Gespräch zu treten. Und ich hoffe, dass wir alle einen inspirierenden Abend haben werden und eben, dass es vielleicht am Ende die eine oder andere Frage gibt, aber vielleicht auch die eine oder andere Gegenposition. Weil ich glaube, das ist ja das Ausschlaggebende. Nicht nur, dass man hier ist und sich intellektuell berieseln lässt, sondern sich auch die Fragen, die man hört und die Themen, die man hört, verinnerlicht und für sich selbst mal reflektiert, um einen eigenen Standpunkt auszubilden. Der heutige Abend steht unter einem ganz bestimmten Motto, nämlich Lust und Mäßigung, das sich Gutes tun. Ich sage immer für mich das gute Leben, und zwar, weil das auch zusammenhängt irgendwie. Also Lust und Mäßigung, sich Gutes tun. Das nimmt so eine Dreiecksposition ein, nämlich man könnte auch das so analysieren, um ein gutes Leben zu führen, um sich Gutes tun zu können, oszilliert unser Dasein zwischen diesen zwei Positionen. Nämlich manchmal eben ist man voller Eifer, voller Energie, man sprießt und erfreut sich an diesen Genüsslichkeiten des Lebens, an dieser Lust. Und andererseits braucht man vielleicht auch diese Momente innezuhalten, ruhiger zu werden. Eben diese Mäßigung. Und diese zwei Aspekte, die haben ganz wesentlich vor allem unser Denken seit der Antike über die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften und Konfessionen durchaus geprägt. Lust und Mäßigung sind bereits Thema in der griechischen Antike, in der Philosophie. Im Christentum gewinnen sie eine ganz andere Bedeutung, oft auch eine radikale Bedeutung. Und immer wieder über die Epochen hinweg haben Philosophinnen und Philosophen darüber reflektiert. Und jetzt meine erste Frage: Wie stehst du zu Lust und Mäßigung?
Also, ja, schönen guten Abend auch von mir nochmal. Ich freue mich sehr über diese Einladung und finde es irgendwie ein tolles Format und freue mich, das eröffnen zu dürfen mit dir. Ja, also diese Frage mit der Lust und der Mäßigung beschäftigt mich schon seit langem und fließt auch immer wieder in meine Stücke ein, weil ich natürlich auch in meinem Leben damit zu kämpfen habe. Also vor allem auch mit der Mäßigung. Also, obwohl ich ja auch so beim Nachdenken über diesen Abend und dieses Motto dieses Abends nachdachte, und also kam ich eigentlich drauf, dass eigentlich Lust und Mäßigung nicht so die Antipoden sind, sondern eigentlich eher Exzess und Mäßigung, weil viele Dinge, um sie wirklich lustvoll genießen zu können, brauchen schon eine Mäßigung. Also, weil wenn man sich zum Beispiel an irgendwelchen Dingen überfrisst, dann geht es einem schlecht. Oder wenn man also dann man muss irgendwie mehr Wein trinken, als man eigentlich wollte, hat man am nächsten Tag einen Kater und dann ist es ja nicht mehr lustvoll. Und dann wäre die Mäßigung eigentlich, hätte eigentlich mehr zum Genuss noch beigetragen. Und also ich glaube, in meinem Leben spielt der Hedonismus und die Lust eine große Rolle. Und mit Mäßigung habe ich nur, also ist mir nur gerade aufgefallen, als ich hierher fuhr mit dem Zug, ist nur so eine, das sehr runtergebrochen in ein ganz klein, zu einem ganz kleinen Problem, aber ich habe mir bei der Abfahrt so eine sehr, bei meinem Lieblingsnussmann, so eine große Dose Nüsse gekauft und habe mir gesagt, so, und die Hälfte isst du auf der Hinfahrt und morgen die Hälfte. Also natürlich war bei der Ankunft die ganze Dose leer und es war mir einfach nicht möglich, nur diese halbe Dose zu essen. Und das ist so im Kleinen vielleicht auch charakterisiert, was man oft mit der Mäßigung, also dass man mit der Mäßigung oft ein Problem hat. Und das ist natürlich dann was anderes, wenn es um die private, um das private Wohlbefinden geht, dann ärgert man sich, man hat die ganzen Nüsse gegessen. Aber wenn man das natürlich hochrechnet auf gesellschaftliche Zusammenhänge, ist diese Maßlosigkeit dann eventuell, hat ganz andere Konsequenzen.
Die da wären? Die da wären?
Naja, wenn man sich das jetzt überlegt, also mit, wir wissen ja alle, dass man eigentlich das Klima schonen müsste und man sollte sich in bestimmten Konsumausgaben mäßigen und es fällt einem dann doch sehr, sehr schwer. Und vor allem auch als Gesellschaft an einem Strang zu ziehen. Also es ist, die eine Sache ist individuell auf etwas zu verzichten, also da kommt der Verzicht ins Spiel, der ja wieder ein bisschen was anderes als Mäßigung. Aber,
naja, Mäßigung sagt ja schon der Begriff, da geht es ja eben um dieses Maßhalten. Ja. Da geht es eben, diese Dinge einzuordnen, auch meiner Meinung. Und für mich hat Mäßigung, wenn ich es jetzt so ad hoc sagen kann, auch so diese, wie soll ich erklären, diese sparsame Dimension. Also wirklich, Mäßigung bedeutet ja eben nicht im Saus und Braus etwas zu vollziehen, sondern wirklich eben auch bewusster von mir aus mit etwas umgehen oder sorgfältiger mit etwas umgehen. Was mir besonders auffällt, wenn ich mir die Sache eben so versuche, diese Außenposition auf die Ideengeschichte unseres Denkens, unseres Westens, dann ist mir schon eigentlich aufgefallen, dass sich unterschiedliche Denktraditionen, aber auch eben Religionen, Religionsgemeinschaften, immer sich mit Lust und Mäßigung einen Katalog aufgebaut haben. Also für mich ist meiner Meinung nach dieser Aspekt, sich individuell die Frage zu stellen, im Laufe der Geschichte doch etwas ein wenig bisschen untergegangen. Weil man hat immer so diesen Einfluss aus dieser institutionalisierten Ebene, die dir vorgibt, nur wenn du ein Leben so und auf eine andere Art und Weise führst, erfüllst du diese Kriterien, um eben zu sagen, gemäßigter zu leben oder eben auch lustvoll zu leben. Man kennt es auch zum Beispiel, die Kardinalstugenden, die wir im Vorfeld schon angesprochen haben, es gibt immer so diese äußeren Einflüsse auf uns. Und ich denke, dass eigentlich die grundlegende Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht so sehr das Befolgen oder weniger Befolgen solcher Maßnahmen, die uns kulturell, historisch auferlegt worden sind, sondern auch mehr individueller Sicht die Frage zu stellen.
Ja, aber das finde ich ja ganz interessant. Gerade, also ich habe mich mit dieses Stück Die Guten, wo es um diese vier Kardinaltugenden geht, einmal eingehend mit denen befasst. Also ich bin also im Gegensatz zu dir philosophisch ziemlich unbeleckt und habe mich da erstmal so querbeet eingelesen in dieses Thema und fand eben sehr interessant, anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, dass diese vier Tugenden, also dass da genau diese Mäßigung eine Sonderstellung einnimmt, während also die Gerechtigkeit, die Klugheit und der Mut alles Tugenden sind, die auf ein äußeres, also ein gesellschaftliches Miteinander abzielen oder eben, wie du sagst, ein Verhaltenskodex den Menschen geben, wie sie sich in der Gesellschaft zu verhalten haben, während eben die Mäßigung auch etwas nur mit mir zu tun hat. Weil das ist ja jetzt nicht nur eine Anweisung, wie ich richtig in der Gesellschaft zu leben habe, sondern auch für mich selbst, wenn ich eben maßlos werde, kann es eben auch sein, dass ich mich gesundheitlich zugrunde richte, zum Beispiel. Also es ist ja nicht nur etwas, was mit Moral zu tun hat, sondern auch mit Selbsterhaltung. Das fand ich irgendwie interessant, weil da nimmt eben gerade die Temperanz ja eine Sonderstellung ein. Deswegen war sie für mich auch so die interessanteste Tugend.
Genau, und für mich persönlich, von meinem persönlichen Zugang her, ist in meinem persönlichen Denken ganz ausschlaggebend die Philosophie des Baruch de Spinoza. Das war ein niederländischer Philosoph aus dem 17. Jahrhundert. Und der hat zum Beispiel im Vergleich, also das europäische Denken entwickelt sich hauptsächlich aus zwei Strömungen heraus, jetzt so wirklich sehr, sehr simpel formuliert, nämlich Aristotelismus auf der einen Seite und Platonismus auf der anderen Seite, während Aristoteles versucht, die Welt zu erklären, indem er in die Sache eindringt, ist Platon der, der diese Themenwelt aufbaut. Und wenn man das so kurz formuliert, dann befassen sich alle weiteren philosophischen Strömungen plus minus immer mit denselben Themen, aber kommen von diesen beiden Strängen heraus. Und Spinoza war für mich, vor allem in meiner Studienzeit, ein Denker, der für mich neue Dimensionen eröffnet hat, weil er weder hier noch dort klar einzuordnen ist. Und da gibt es auch sehr interessante Passagen zu Themen wie Lust und Mäßigung. Und zwar aber dahingehend, dass es sehr ausschlaggebend ist, sich die Frage nach den Affekten zu stellen. Nämlich dahingehend, alles, was von Natur, von uns ausgeht, ist unterliegt dieser Natur, und das sind im Grunde eben unsere Affekte, und diese steuern unser Handeln. Und der Mensch, so Spinoza, vollzieht seine Handlungen, auch wenn sie schlechte Handlungen sind, also die von einer Außenperspektive als schlecht bewertet werden können, immer im Sinne einer guten Handlung. Der Mensch strebt von Natur aus immer dieses Gute an. Und das, was mich eben so historisch betrachtet, ideengeschichtlich betrachtet, stört, ist eben immer dieses zu kurz kommen, dieser Fragestellung, wie ist die affektive Ebene, die da eigentlich ausschlaggebend ist. Weil dieser Affekt aus dem Impuls heraus zu handeln, bestimmt ja auch eigentlich jede Art unseres Handelns. Insofern finde ich es auch immer ein bisschen kritisch, so wie man es oft hört, dass eben diese zwei Begriffe sozusagen Gegenpole, Gegenpositionen darstellen.
Also fällt mir dazu ein, also ist mir nur gerade, ja, komm, ich habe ja im Zuge dieser Recherche für das Stück sehr viel verschiedenste Dinge gelesen und überall da mal so meine Nase reingesteckt. Und genau diese Frage nach, also dieser Moral, ob die quasi von außen an uns rangetragen wird oder nichts, also nicht an etwas andockt, was etwas Urmenschliches ist. Da gibt es, habe ich ein sehr interessantes Buch von Franz de Waal gelesen, der ist, macht auch sehr viel so, forscht sehr viel mit Affen, und da haben Versuche eben ergeben, dass auch Affen ein angeborenes Gerechtigkeitsempfinden haben. Das heißt, diese Vorstellung, wenn man das jetzt mal runterbricht, die große Tugend, die Gerechtigkeit mit der Waage und der Augenbinde, kann man auch schon also da gibt es gewisse Seiten der Gerechtigkeit, die tatsächlich angeboren sind und die auch Affen haben. Also das fand ich irgendwie ziemlich faszinierend, dass das gar nicht so ein großes menschengemachtes Modell ist, sondern wirklich auch, wir teilen das mit unseren nächsten Verwandten. Und
Ich meine, wenn man sich zum Beispiel die Philosophie der Antike anschaut, in der nikomachischen Ethik von Aristoteles zum Beispiel, dann werden auch so erstmals richtig diese Tugenden, die wir dann später in Folge auch bei Kant wiederfinden, so richtig mal das erste Mal explizit ausformuliert. Aber eben immer im Hinblick auf diesen Aspekt eben, dass der Mensch von sich aus zwar schon Individuum ist, aber immer in einer Form des Kollektivs lebt. Der Mensch ist Individuum, aber zugleich des anderen Sozius. Und eine andere Reflexion, die ich hatte im Kontext, eben auch für mich so als Vorbereitung für dieses Gespräch: Ich glaube, dass wir jetzt in einer Phase leben, du kannst mir gerne widersprechen, indem wir ein bisschen mehr uns auf die Frage nach der Mäßigung konzentrieren sollten, als mehr als die Frage nach der Lust. Und zwar, ich bin der Meinung, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auf dieses Lustprinzip zwar aufbaut, auch jahrzehntelang eben Lust negativ beleuchtet hat, kritisch beleuchtet hat, aber dass wir in einem Punkt angelangt sind unserer kapitalistischen Gesellschaft, indem wir vor allem seit Corona sehen, dass dieses Denken, dass dieses System, das immer mehr und immer mehr und immer mehr eigentlich erschöpft ist. Und dass wir jetzt eigentlich eine Phase beginnen sollten, die mehr der Mäßigung als diesem Lustprinzip. Oder bin ich da jetzt ein bisschen zu Moralapostel?
Also, ja, ich würde sagen, jein. Weil, also, da fallen zwei Dinge dazu ein. Das eine ist eben, was ich vorher schon sagte, dass ich so ein bisschen den Verdacht habe, dass sich Lust und Mäßigung nicht unbedingt ausschließen. Also, es gibt ja auch so eine Bewegung, also eine Lust aus der Verkleinerung und Reduktion zu ziehen. Dass man sagt, dass man sich... es gibt ja auch so Menschen, die sagen, sie wollen nur noch 100 Gegenstände besitzen und daraus auch eine Lust ziehen. Also das ist ja durchaus nicht unbedingt, also dieser Überkonsum ist ja nicht gleichbedeutend mit Lust. Und dann glaube ich auch, natürlich ist das individuell, sollte vielleicht auch jeder sich in seinen Konsumausgaben mäßigen, aber wenn es darum geht, wirklich jetzt die großen Themen anzugehen und diese versuchen, diesen Klimawandel auszubremsen, wo ich jetzt gerade persönlich eher schwarz sehe, wie die Welt sich gerade entwickelt, also dass da wirklich ganz große politische Hebel getätigt werden müssten und dass diese kleine Mäßigung von kleinen Individuen da nicht ausreichen wird und dass eher, also das fand ich irgendwie sehr interessant. Ich bin im Zuge meiner Recherchen auf diesen ökologischen Fußabdruck gestoßen. Also den kennen Sie vielleicht alle, also dass man so berechnen kann, wie viel, also was der persönliche Verbrauch ist. Man macht sich damit eigentlich noch ein schlechtes Gewissen. Und dann kommt auch so ein Aspekt hier in diesem Raum, passt das ja besonders von Schuld und quasi Klimasünde rein, dass man sich dann so schuldig fühlt, weil man zu viel verbraucht hat. Aber was ich sehr interessant fand, dass also dieser ökologische Fußabdruck, dieser Rechner eigentlich von dem Ölkonzern BP in Umlauf gebracht wurde, um eben die Verantwortung des Konzerns auf das Individuum abzuwälzen, damit es keine Frage, es nicht darum geht, dass man in den Konzernen was ändert oder politisch was ändert, sondern es soll schön, der Einzelkonsument soll sich schuldig fühlen und wir sind fein raus. Und das finde ich im Hinblick darauf, was du gesagt hast, sehr interessant, also weil du sagst, wir müssten uns mäßigen, aber müssten wir uns individuell mäßigen oder müssten wir das vielleicht hinbekommen, dass wir als Gesellschaft, also dass wir wirklich an die großen Strukturen rangehen, was natürlich ungleich schwerer ist, weil da sind ja große Lobbyinteressen dahinter, dass sich da nichts ändert. Also
ich glaube schon, dass eine Problematik, in der wir eben in unseren Jahrgängen ausgesetzt sind, ist, dass wir in einer äußerst komplexen Zeit leben. Weil die globale Welt meiner Meinung nach durchaus sehr viele Vorteile gebracht hat, aber andererseits auch uns richtig die Problematiken veranschaulicht hat. Und ich glaube, dass wir nur schwer aus dieser Zwickmühle rauskommen. Und zwar die Paradoxie, in der wir leben, ist, dass wir in mancherlei Dingen, die wir tun in unserem Alltag, ob wir es wollen oder nicht, in einem größeren Kontext verstrickt sind. Das heißt, du hast vorher die Frage der Schuld angesprochen. Ja, wofür kann ich denn was dafür, wenn jetzt zum Beispiel dort und dort aufgrund dieser Katastrophe so viele Menschen hungern? Oder was kann ich denn dafür, nur weil ich ein iPhone habe, Menschen unter allerwildesten Bedingungen die Primärrohstoffe abbauen.
Du könntest dir ein Fairphone kaufen.
Zum Beispiel
könnte ich, aber
das ist die Verstricktheit.
Genau,
und worauf ich hinaus möchte, ist ja, Timothy Martin, das ist ein Literaturwissenschaftler, der vor einigen Jahren im Kontext dieser Öko-Philosophie, nenne ich sie mal so, unter ganz groben Anführungszeichen, einmal von dieses Hyper-Object gesprochen hat. Nämlich Hyper-Objekte sind Objekte, also Gegenstände, die uns umgeben, aber während ein Stuhl zum Beispiel oder eine Bank recht konkrete Objekte sind, die wir erfassen können, diese Hyper-Objects unser Fassungsvermögen übersteigen. Und ein Beispiel wäre es in diesem Sinn auch der Klimawandel. Denn was ist denn der Klimawandel? Wenn ich jetzt in die Gruppe frage, was ist Klimawandel? Können Sie den Klimawandel klar und deutlich bestimmen, genauso wie ich zum Beispiel diesen Kugelschreiber jetzt, den ich in meiner Hand halte, bestimmen kann? Ich glaube, diese Hyper-Objects, das sind ja diese Gegenstände, die nicht so eindeutig fassbar sind, weil sie eben aus wahnsinnig vielen kleinen Einzelteilen bestehen. Also der Klimawandel ist nicht nur fassbar aus einem Grund, sondern ist fassbar aus mehreren Gründen. Den Klimawandel erkennt man aufgrund der regelmäßigen Überflutungen in Regionen, die ansonsten nicht von diesen Phänomenen betroffen waren. Den Klimawandel erkennt man zum Beispiel an einem anderen Phänomen, wie zum Beispiel die Erhöhung und, oder die Gletscherschmelze. Das sind alles so einzelne Phänomene, die eben dieses Hyperobjekt ausmachen. Und im Zuge dessen glaube ich schon, diese Verstricktheit, in der wir drin sind, was kann ich jetzt denn eigentlich dafür, dass eine schöne, schwierige Frage ist, die nur schwer zu lösen ist. Und dann komme ich wieder, um bei unserem Thema zu sein, ist mir schon eher jetzt eben wie gesagt, vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen mehr mäßigen.
Ja, aber wenn du dich jetzt individuell mäßigst, hat das
eine Auswirkung aufs Gesamte.
Ist das eigentlich eher so ein bisschen ein Ablasshandel, den du treibst? Ja, also ich habe mich, ich war selber ja schockiert von der Erkenntnis, weil ich ja auch dachte, ich tue das Gute, indem ich den Müll trenne und so wenig wie möglich fliege und all diese Dinge. Aber es hat letztendlich recht wenig Auswirkungen und dann gibt es ja auch so erschreckende oder interessante Studien darüber, dass eigentlich das, was am klimaschädlichsten ist, ist Reichtum. Das heißt, je reicher man ist, desto klimaschädlicher ist man, egal wie ethisch man konsumiert. Und wenn man eher arm ist und egal, ob man sich Billigfleisch bei Aldi kauft, man hat immer noch weniger Auswirkungen auf das Klima als ein reicherer Mensch, der sich versucht, bewusst zu ernähren. Das ist die schockierende Wahrheit in Zahlen. Und das heißt aber nicht, also das ist ja diese Zwickmühle, in der wir sind, das heißt ja nicht, dass es dann eh wurscht ist, dann ist egal, dann muss ich mich nicht mehr mäßigen. Aber es, also in diesem Bewusstsein, dass man so der Sache, dass man so die Sache nicht in den Griff bekommt, ja, trotzdem dann noch sich, also quasi das Gute, das Richtige zu tun, es ist schwierig. Und vor allem, was ich eben da auch noch einen Aspekt finde, den, der mich da auch in dem Stück sehr interessiert hat, ist natürlich in dem Moment, wo man glaubt, das Gute zu tun oder sich dann selber mäßigt, ist dann schnell auch die Hybris nicht weit. Also, dass man sich dann wirklich als gut empfindet und vom sich gut finden zum sich besser finden, ist es nur ein kleiner Schritt. Und wenn man sich dann über die anderen erhebt, sagt, ich esse ja kein Fleisch mehr, ich fahre jetzt, auch du, was du, also und dann fängt es an, gefährlich zu werden, weil es dann also eben auch ein Aspekt des Klassismus damit reinspielt. Ja, das finde ich, sind alles so Fragen, die sehr ambivalent sind und sehr schwierig zu lösen. Und, aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht.
Ja. Das auf jeden Fall.
Also ich habe da überhaupt keine Antwort
für mich.
Ich
hätte auch hier nicht die Lösung.
Nein, aber ich habe da überhaupt keine Antwort, auch für mich nicht. Aber ich fand das, also ich finde diese Fragen sehr interessant. Oder einfach mal genauer hinzugucken, was machen wir eigentlich oder wie erhöhen wir uns selbst auch durch diesen sogenannten, also es gibt ja auch diesen Begriff des Greenwashings, also was viele Firmen so betreiben und also, ja, ob das dann alles so zielführend ist, wie wir glauben.
Ja, das ist ja das Dilemma, auch im Hinblick, jetzt schreibt man aber ein bisschen vom Thema ab, vielleicht sollte man
weiß
aber
ich nicht. Wurscht.
Also
man,
die Dinge, die sind ja, das ist ja die Ambivalenz eben, in der wir leben. Also zwar ist jetzt in den letzten Jahrzehnten die Ökologie ein sehr wichtiges Thema geworden, zum Glück. Ich bin Jahrgang 79 und das war bereits schon in der Volksschule ein Thema, aber ich kann mich ganz sehr gut erinnern, ich hatte mal die Geo in der Hand, ich war damals 8 oder 9 Jahre alt und da stand, kann ich mich noch ganz gut, sehr gut erinnern, Gletscherschmelze 2200, also eine ferne Zukunft und jetzt 30, 40 Jahre später lebe ich eigentlich in dieser Zukunft schon, die ja. Ist nämlich leider meine Gegenwart. Ja. Und dann kommt für mich doch diese Frage im Hinblick eben auch auf dieses Konsumdenken, auf diese Kapitalismuskritik, die ich immer wieder gern vertreten möchte, aber mich eben immer wieder dabei selbst ertappe, wie ich ja, diesen selbst auferlegten Momenten nicht mehr selber gerecht werde. Also klar, ich möchte ökologisch leben und dann ertappe ich mich, indem ich zum Beispiel im
Beicht, es ist Zeit zu beichten.
Ja. Nein, es ist interessant, weil ich dachte, anfänglich diese zwei Themen wären klar und deutlich voneinander zu trennen. Aber existiert Lust ohne Mäßigung? Kann man Lust empfinden? Jetzt sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Kannst du oder kann Mann oder Frau Lust empfinden, weil man eine Erfahrung der Mäßigung hat? Mäßigung ist ja auch eine Form der Privation. Der Privation. Etwas wird ja weggenommen von einer vorhandenen Sache. Ich habe ja vorhin angedeutet, der Begriff Mäßigung hat ja mit Maß zu tun. Und Mäßigung bedeutet eben schon auch, etwas vom Kuchen wegzunehmen. Und nicht für mich, sondern einfach wirklich mal auf Seite zu tun.
Ja, also das da wird dann Mäßigung so zu Verzicht. Und ich glaube, mit Verzicht haben wir es alle schwer. Weil mir ist aufgefallen, also es kann ja auch jeder mal so selbst sich da beobachten, also gerade wenn es darum geht, sich so ethisch oder ökologisch korrekt zu verhalten, gibt es natürlich Dinge, auf die ich verzichten kann, weil sie mir leicht fallen. Und es ist natürlich leicht, auf was zu verzichten, was einem, also wenn man sagt, ich esse kein Fleisch, was mir eh nicht schmeckt. Und, aber es ist sehr schwer, auf etwas zu verzichten, was einem wirklich, wirklich wichtig wäre. Also, und das habe ich bei anderen auch so beobachtet. Und es scheint dann doch, also es scheint auch was ins Spiel zu kommen, das, also was wieder mit Gerechtigkeit zu tun hat, weil ich glaube, es fällt Menschen sehr schwer, auf etwas zu verzichten, wenn sie glauben, alle um sie rum verzichten nicht. Also warum sollte ich mich jetzt zurücknehmen, wenn alle anderen hier wahnsinnig Ressourcen verbrauchen und ich bescheide mich jetzt hier und alle anderen leben aus dem Vollen. Also ich glaube, dieses nach rechts und links schauen und sich dann wieder in so einem Sozialgefüge zu beobachten und zu erleben und auch mit, weiß ich nicht, Steuern zahlen, warum sollte ich jetzt irgendwie bei der Steuer nicht betrügen, wenn es irgendwie hier Milliardäre gibt, die mit riesigen Summen da durchkommen und so. Also, und das ist, glaube ich, schon, und da bin ich ja wieder dafür, und dann, wenn es um die politische Ebene geht, da bin ich ja knallhart dafür, wirklich für Gebote und Verbote. Also ich glaube, Slavoj Žižek hat mal gesagt, das Einzige, was die Welt noch rettet, ist eine Ökodiktatur. Und das klingt jetzt natürlich bitter, also mit Diktatur und so, aber ich glaube, wenn die Menschen wirklich Regeln hätten, an die sie sich halten müssten und es kein privates, individuelles Ermessen mehr wäre, sondern man müsste einfach sich bescheiden und man wüsste auch, der Nachbar muss es genauso tun, wäre, glaube ich, wären wir da einer Lösung näher, was jetzt Klimawandel und solche Dinge betrifft. Mhm. Also, es gibt natürlich noch andere Formen der Mäßigung und so. Also wir haben uns jetzt sehr auf dieses Klimawandelthema gekommen.
Ja, wir können ja das schon in eine andere Richtung wieder hinsteuern. Ja, also sprechen wir doch wieder über die Lust zum Beispiel, weil mir jetzt im Zuge unseres Gespräches habe ich versucht, das mache ich immer wieder gern, woher stammen unsere Begriffe. Jetzt weiß ich zwar nicht, weil ich die Hausaufgabe nicht gemacht habe, worin die Etymologie des Wortes Lust liegt. Hast du das zufällig
mal
recherchiert?
Nein,
also googeln wir ganz kurz.
Du kannst
kurz.
Schnell googeln, aber...
Etymologie. Lust. Lustu. Wunsch. Verlangen.
Aha.
Jetzt bin ich wieder dort, wo ich eigentlich sein wollte.
Aha, schön.
Nämlich die Lust wird zum Beispiel in der Philosophie, im klassischen Denken, in der Antike, bei Thomas von Aquin, eben als Appetitia definiert. Es gibt etwas, die Lust ist das, was Appetit macht, was unser Gemüt in Bewegung setzt. Wir begehren etwas, weil wir es nicht unser eigen nennen, also strengen wir uns dafür an, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Also dass eher das Begehren.
Genau. Während die Mäßigung eben dieses Maßhalten doch mit einer Form des Zurücknehmens meiner Meinung zu tun hat.
Ja, was mir dazu einfällt, da kommt jetzt wieder ich verlasse jetzt die philosophische Ebene, in der ich mich überhaupt nicht auskenne und gehe auf die biologische Ebene, weil ich habe mich auch mal länger mit dem Belohnungszentrum im Gehirn beschäftigt, was ich ein sehr, sehr spannendes Ding finde, weil es großartiges Bild, als dieses Belohnungszentrum entdeckt wurde, hat man, also ich glaube, da gab es zwei Forscher, die haben was ganz anderem geforscht und haben die Gehirne von Ratten eben verdrahtet und die Ratten konnten selber einen Hebel betätigen, um ein bestimmtes Hirnareal zu stimulieren und dann haben sie eben bemerkt, dass diese Ratten diesen Hebel unermüdlich gedrückt haben, bis sie vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Und das war eben das Lustzentrum, was sie da entdeckt hatten. Weil die Ratten haben sich dann selber so viel Lust verschafft, bis sie ohnmächtig wurden. Und sie haben auch nicht mehr gefressen, sie haben nicht mehr sich fortgepflanzt, weil sie hatten einen direkten Draht in ihr Lustzentrum. Und das, finde ich, ist irgendwie immer so ein schönes Bild für diesen Exzess oder dieses, also wenn man den direkten Weg, also wenn man dann nur noch, wenn es nur noch darum geht, dieses Lustzentrum zu aktivieren, dass dann alles andere auf der Strecke bleibt. Also das...
Lust ist ja auch ein vielfältiger Begriff. Ich meine, ich möchte jetzt nicht über Dinge sprechen, worüber ich mich nicht so gut auskenne. Also in der Psychoanalyse bei Freud nimmt die Lust einen zentralen Stellenwert an. Was ich auch sehr interessant finde, sind zum Beispiel, eben um auf diese Dimension des Begehrens zurückzukommen. Begehren wir eine Sache um der Sache willen oder begehren wir vielmehr eine Sache, weil wir Modelle haben, die wir nachahmen möchten? Also hat meiner Meinung nach Lust durchaus auch etwas mit einer Form von Nachahmung zu tun. Ich begehre etwas, weil ich einen bestimmten Status erreichen möchte. Man begehrt also nicht den Status an sich, sondern man hat zum Beispiel Personen, die diesen Status haben und man will genauso sein wie diese. Also wird man tätig, um diesen Status zu erreichen. Also die Philosophie bestimmt ja vermehrt zum Beispiel eben so, wie ich vorhin erklärt habe, mit diesem Appetitio, es gibt dieses Appetibile, also es gibt ein Gegenüber von mir, das finde ich reizend, ansprechend und ich begehre es und werde deshalb aktiv. Es gibt aber andere Theorien, die sagen, nein, wir werden nicht aktiv aufgrund der Objekte, sondern wir werden aktiv, weil wir eben nachahmende Wesen sind. Also ist doch Lust etwas Angeborenes oder ergibt sich Lust vielmehr aus dieser Konfrontation mit dem Nächsten?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Lüste. Also diese Basis, also dieses Modell, was ich jetzt erzählt habe von den Ratten, da geht es ja einfach um so Dinge wie Sex und Nahrung. Also das eindeutig angeboren, um das Überleben zu sichern. Und wenn man das eben missbraucht, quasi durch harte Drogen oder indem man den Hebel selber drückt, so, dann führt es eben zum Gegenteil und man wird nicht... Also es ist nicht lebenserhaltend, sondern lebensvernichtend. Oder auch, ich meine, Sex ist etwas sehr Schönes, aber eine Sexsucht ist dann vielleicht auch wie Betroffene.
Mäßigung.
Ja, aber nein, aber eine Sexsucht ist ja, wie auch Betroffene sagen, dann gar nicht mehr lustvoll. Es ist in dem Moment, wo etwas, was ich lustvoll ausübe, zu einem Zwang wird oder zu einer Sucht, ist es ja nicht mehr, ist es keine Lust mehr. Aber ich glaube, das, von dem du gesprochen hast, dass man etwas begehrt, nur deswegen, weil man es als in der Nachahmung bei anderen gesehen hat, das ist vielleicht noch etwas anderes.
Mimetisches Begehren.
Nachahmung. Aber was wäre, ich brauche immer Beispiele.
Sag mir doch mal ein Beispiel. Das ist jetzt nicht ad hoc auf meinem Mist gewachsen, das, was ich dir jetzt erzählt habe, sondern es gibt eine Theorie, die nennt sich die mimetische Theorie von René Girard. Und René Girard war ein Kulturanthropologe, Kulturwissenschaftler, hat interdisziplinär gearbeitet, kommt aber ursprünglich aus der Literatur. Und sein erster Roman beschäftigte sich mit der Frage, was ist denn eigentlich das Romaneske an den romantischen Romanen, so in etwa, stellt er sich diese Frage. Und dann kam er zu einem interessanten Schema, das immer wieder so in diesen romantischen Erzählungen zum Vorschein kommt. Die klassische Duellsituation. Es gibt eine Frau, die von zwei Männern begehrt wird. Das Modell ist für den einen zum Beispiel dieser Mann, die sie schon unter Anführungszeichen besitzt, eben weil sie in einer Ehebeziehung leben und. Und diese Theorie besagt, wenn dann eine dritte Person ins Spiel kommt, dann rückt eigentlich diese Person, die sie ursprünglich begehrt, in einer solchen Konstellation mehr in den Hintergrund, weil eigentlich diese Rivalitätsmomente zwischen diesem Status, den er erreichen möchte, der Rivale, und der von seinem Antipoden sozusagen eh schon gelebt wird, dass dann eben er dieser Status zum Modell wird und es dabei auch zu Konfliktsituationen kommen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Theorie wurde in unterschiedlichen interdisziplinären Richtungen weltweit diskutiert, aber es gibt auch Elemente, die aufzeigen, dass genau solche, das Begehren von begrenzten Gütern zum Beispiel, auch zu Konfliktsituationen kommen kann, führen kann. Das heißt also, um das wieder versuchen runterzubrechen, ist Lust oder eigentlich umgekehrt gedacht, Mäßigung ist nur möglich, wenn etwas, das lustvoll empfunden wurde, weniger wird. Also kann man etwas mäßigen, was man nicht erlebt hat, was man nicht erfahren hat? Ich glaube, jetzt wird es langsam einleuchtender für mich.
Das ist schön.
Na, ich glaube, Lust ist primärer und Mäßigung entspringt aus Lust heraus. Weil ich kann ja nur etwas in Maßen ausführen, wenn ich davor um ein Wissen verfüge, dass ich es zum Beispiel als lustvoll empfunden habe. Also ich kann mich ein Wochenende von Pommes totfressen, weil ich es lustvoll finde. Ich liebe Essen zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt Pommes. Aber ich kann nur verzichten oder diese Ausübung in Maßen setzen und reduzieren, nur wenn ich über ein Wissen verfüge, eigentlich, was dieses Lustprinzip überhaupt ist.
Oder das heißt, ein Weg zur Mäßigung wäre gar nicht erst gewisse Dinge zu erlernen oder zu...
Ich weiß es nicht. Kannst du etwas mäßigen in deinem Tun, worüber du keine Erfahrung hast? Ich glaube, das ist der Clou.
Naja, genau. Also es ist, wenn man auf etwas verzichtet, von dessen Existenz man nichts weiß, ist kein Verzicht.
Das heißt, vordergründiger ist die Lust als der Verzicht. Und das kennt man eben in den unterschiedlichen Traditionen. Also man braucht nur jede Weltreligion kennt im klassischen Zyklus der Zeit immer dieser Zeit der Mäßigung und des Verzichts.
Ja, was ich auch noch, das ist, fällt mir noch ein, weil du Thomas von Aquin erwähnt hattest vorher, dass Religion und zum Beispiel Sexualfeindlichkeit ist ja, also gerade in der katholischen Moralphilosophie dachte ich immer als Atheistin, also dass irgendwie die, also auch so wie sich so viele Katholiken auch äußern, dass es eine sehr sexualfeindliche Religion sei. Und dann habe ich eben da bei Thomas von Aquin gelesen, dass er zum Beispiel diese Mäßigung wieder ganz anders beschreibt, also dass er gar nicht sexualfeindlich ist, sondern er sagt, also er ist eigentlich sexpositiv, aber in dem Moment, wo das die Lust überhand nimmt, und zwar denjenigen, der sie ausübt, selbst schädigt oder sein Umfeld, das heißt vielleicht ein Partner, der dann Schmerz empfindet, wenn man fremdgeht oder sowas, dann sagt er, das ist soll nicht sein. Und da soll man sich mäßigen. Und es war für mich ein großes Erweckungserlebnis als Atheistin, dass also eigentlich die katholische Moralphilosophie gar nicht so lustfeindlich ist, wie ich dachte.
Nicht einmal die Bibel. Also
ja, also so
lebensbejahende Stellen. Ja, apropos eben. Bibel zum Beispiel, das finde ich auch interessant, weil man eben immer diese Vorurteile hat. Dann sage ich immer, die Dinge müssen differenziert gehandhabt werden. Was ich total interessant finde, ist ja, dass ja genau diese Eucharistie, das ja eigentlich für die katholische Kirche so wichtig ist, oder das Abendmahl, also den Ursprung in einer Lusterfahrung hat. Nämlich kurz vor seinem Tod geht Jesus, ja, er geht in den Ölberg und ist verzweifelt, das auf jeden Fall, aber er trifft sich, um meiner Meinung nach durchaus eine lustvolle Situation mit seinen Freunden und mit seinen Weggefährten zu erleben. Und das darf man schon nicht vergessen, dass ja eigentlich alle Kulturen zum Beispiel eben diese Lustmomente verkörpert durch das Mahl zum Beispiel auch überall präsent ist. Im Gegenzug dessen aber immer wieder auch diese Momente aufoktuiert werden, indem man gesagt wird, Moment, aber wie du richtig sagst, bei Thomas ist es ja auch, wenn alles im Exzess ausgelebt wird, und das kommt von Aristoteles her, in der nikomachischen Ethik, dann kann man das Wahre nicht mehr erkennen. Es gibt eben, ich glaube, das stellt Aristoteles auch, jetzt bin ich überfordert, auch im Zusammenhang mit der Freundschaft. Und Aristoteles unterscheidet verschiedene Arten der Freundschaft, warnt aber immer davon, dass man eben diese Freundschaft nie im Überfluss und im Exzess ausleben soll.
Was wäre denn ein Freundschaftsexzess? Ich versuche immer alles auf Alltagssituationen runterzubrechen, was könnte das sein? Also was wäre das?
Es gibt die Philia. Es gibt, jetzt bin ich zu schnell, jetzt habe ich mich in eine Bredouille gefühlt. Es gibt drei unterschiedliche Formen der Freundschaft. Und die Freundschaft im Exzess, bei Aristoteles, wenn ich mich richtig erinnere, ist jener Moment, wo dann die Person dieses Gegenüber total vereinnahmt wird und, sagen wir es jetzt mal in den kantischen Worten, das Gegenüber zum Mittel zum Zweck wird. Und das ist dieser Exzess, der eigentlich individuell zu verorten ist. Also ich kann dir gegenüber freundschaftlich gesinnt sein. Ja, nett, wir lernen uns heute kennen, sind vielleicht in den nächsten 2 Jahren Kollegen und dann einmal Freunde. Und dann hängt es immer davon ab, wie diese Beziehung ausgelegt wird. Also vereinnahme ich dich so weit, dass ich nur mehr, und so, jetzt bin ich wieder drin, dass ich nur meine Interessen, also Mittel zum Zweck, du wirst mein Mittel zum Zweck. Und vor das warnt
Aristoteles. Da müsste man einige Freundschaften untersuchen, die würden da wahrscheinlich unten durchfallen. Ja. Also,
nein.